So, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wirklich, nach längerer Zeit mal wieder hier bei euch zu sein. Die Pause war ja ziemlich lang, deutlich über 2 Jahre. Ich freue mich, eine ganze Reihe bekannter Gesichter zu sehen, aber ich freue mich auch besonders, ein paar neue Gesichter zu sehen, die ich bisher hier noch nicht gesehen habe. Es ist immer schön, wenn man sich als Glaubensgeschwister kennenlernt. Kurze Bemerkung vorab, ihr dürft gerne für meine Stimme beten. Gestern hatte ich noch fast gar keine Stimme, heute geht es wieder einigermaßen. Ich hoffe, dass die Stimme durchhält. Die Zeller, die wissen, das ist so ein bisschen mein Schwachpunkt. Die Stimme erwischt mich öfter und jetzt war es auch mal wieder soweit. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das mit der Hilfe des Herrn heute hinbekommen. Ja, der Prediger, das Leben unter der Sonne, ein interessantes Buch, Beobachtungen und Einsichten eines weisen Mannes. Wir wollen versuchen, in diesen 2 Vorträgen uns einen kleinen Überblick über dieses wirklich interessante und besondere Buch aus dem Alten Testament zu verschaffen. Und wir wollen zuerst, wie das auch angekündigt wurde, versuchen, eine wirklich etwas ausführlichere Einführung in dieses Buch zu geben. Und dann im zweiten Teil wollen wir so einen kleinen Tiefflug machen über die verschiedenen Kapitel dieses Buches, um zu sehen, was wir aus diesem Buch für uns lernen können. Ich hoffe, ihr habt das Buch Prediger vorher zu Hause gelesen. Das erleichtert das Zuhören und das Verstehen natürlich deutlich. Von einigen weiß ich, dass sie das getan haben. Bei den übrigen hoffe ich mal, dass ihr es getan habt. Wir starten mal zunächst mit 2 Versen aus dem Buch selbst. Wir lesen den Anfang des Buches, Prediger Kapitel 1, Vers 1. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und aus dem letzten Kapitel des Buches, Kapitel 12, die letzten beiden Verse, Prediger 12, Vers 13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Wie schon gesagt, ist das Buch der Prediger, und das stellt man sofort fest, wenn man dieses Buch liest, ein ganz spezielles Buch. Natürlich trifft das auf jedes Buch der Bibel zu, jedes Buch hat seine Besonderheiten. Aber dieses Buch Prediger aus dem Alten Testament hat wirklich seine ganz besonderen Besonderheiten. Es ist kein Geschichtsbuch im eigentlichen Sinn. Es ist auch kein prophetisches Buch, so wie viele andere Bücher im Alten Testament, sondern es wird schnell erkennbar beim Lesen dieses Buches, es handelt sich um ein poetisches Buch. In den meisten Bibeln dann irgendwo zwischen Hiob und Hohelied eingeordnet. Und das Buch ist auch ein Weisheitsbuch. Damit gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit dem Buch Hiob und vor allen Dingen auch mit dem Buch der Sprüche. Ein Weisheitsbuch, und doch werden wir sehen, dass Weisheit im Buch Prediger durchweg, an den meisten Stellen jedenfalls, etwas anderes bedeutet als Weisheit im Buch der Sprüche. Aber halten wir das mal erst fest, es ist ein poetisches Buch, hebräische Poesie, und es ist ein Weisheitsbuch. Es ist auch ein Buch, das eine ganze Reihe von Fragen stellt. Es ist ein Buch, das eine Reihe von unbequemen Fragen stellt für jeden, der es liest. Und es ist in der Tat auch ein Buch, das zu Fragen Anlass gegeben hat und das auch zu Fragen Anlass gibt. Es ist auch ein Buch, das Fragen direkt in unser Leben hineinstellt. Wir werden das vor allen Dingen in dem 2. Vortrag sehen, dass der Prediger uns manche Frage stellt, auf die wir auch nur ganz persönlich eine Antwort geben können. Ja, dieses Buch Prediger, wir haben das in der Einleitung schon kurz gehört, ist ein Buch, das vielen Lesern der Bibel auf den ersten Blick ein wenig rätselhaft erscheint. Da stehen manche Dinge drin in diesem Buch, die können wir neutestamentlich gar nicht so auf den ersten Blick richtig einsortieren. Das Buch Prediger wirkt auch an manchen Stellen so, als wenn es perspektivlos wäre, als wenn alles im Leben keinen Sinn machen würde. Alles wiederholt sich irgendwo, alles geht dem Ende zu. Wo ist der Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, die man durchaus stellen könnte, wenn man dieses Buch des Predigers ein wenig isoliert liest. Es gibt auch Menschen, die sagen, das Buch Prediger ist ein negatives Buch. Es zieht nicht nach oben, sondern es zieht nach unten. Aber ich denke, wir werden sehen, das Buch ist kein negatives Buch. Und manche gehen sogar so weit zu behaupten, dass das Buch Prediger an manchen Stellen sogar ein zynisches Buch ist. Aber auch das wird uns sicherlich klar werden, das Buch ist nicht zynisch. Es legt sicherlich den Finger in manche Wunde. Noch einmal, es stellt auch unbequeme Fragen, es rüttelt wach. Es fordert auch zu einer Standortbestimmung auf, aber zynisch ist dieses Buch nicht. Auch wenn einige daran zweifeln, dass dieses Buch von Gott inspiriert ist, wir sind sicher, dass dieses Buch zum Kanon der biblischen Bücher gehört und dass wir gut daran tun, dieses Buch zu lesen. Es gibt sogar Menschen, die Irrlehren anhängen und die versuchen, ihre Irrlehren mit dem Buch Prediger zu rechtfertigen. Wir wollen mal diesen angegebenen Vers aus Kapitel 3, Vers 19 kurz miteinander lesen. Der wird uns nachher nochmal begegnen. Da sagt der Prediger: Denn was ist das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere? Beide haben sie ein und dasselbe Geschick. Wenn sie sterben, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier, denn alles ist Eitelkeit. Wenn man nur diesen Vers lesen würde, dann würde man sagen, okay, mit dem Tod ist alles aus. Ob ich als Tier sterbe oder als Mensch sterbe, macht keinen Unterschied. Mit dem Tod ist alles aus. Und wer dieser Lehre anhängt, dass mit dem Tod alles aus ist, dass man nur 50 cm tiefer liegt, dann könnte man diesen Vers tatsächlich nehmen, um das nachzuweisen. Aber auch da werden wir sehen, wir müssen Bibelverse im Zusammenhang lesen, im Zusammenhang verstehen, und dann werden wir auch aus dem Buch Prediger sehr deutlich erkennen, dass der Prediger dieser Irrlehre nicht anhängt. Ganz im Gegenteil. Ganz am Ende des Buches, wir haben den Vers nicht gelesen, aber fast am Ende sagt der Prediger selbst: Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Nun, wenn wir heute das Buch Prediger im Licht des Neuen Testamentes lesen, und das tun wir ja, dann wissen wir, der eine Hirte, das ist der Herr Jesus. Dieses Buch ist gegeben von einem Hirten. Und dieses Buch gleicht Treibstacheln. Nun, Treibstacheln tun einem Tier weh, weil sie es in eine bestimmte Richtung bringen wollen. Treibstacheln provozieren und Treibstacheln verhindern falsche Wege. Eingeschlagene Nägel tun auch weh. Und diese Worte des Predigers gleichen solchen Treibstacheln. Das sagt der Prediger selbst. Sie gleichen eingeschlagenen Nägeln, aber sie sind doch gegeben, wir werden sehen warum, zu einem ganz bestimmten Zweck. Und manchmal ist es nötig, dass der Herr Jesus, der Hirte, uns wehtut. Wir denken gerne daran, dass der Hirte uns sanft und mild leitet, und das tut er ja auch. Aber es gibt auch Situationen, da brauchen wir Führung. Da brauchen wir auch einmal die Hand des Herrn Jesus, die wir spüren, weil er uns vielleicht von einem falschen Weg abbringen möchte. Und dazu hilft uns auch dieses Buch Prediger. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten über dieses Buch. Der deutsche Dichter Heinrich Heine hat gesagt, der Prediger ist das Hohelied der Skepsis. Er war jemand, der mit diesem Buch nicht viel anfangen konnte. Das Hohelied der Skepsis. Der englische Bibellehrer Darby hat gesagt, das Hohelied ist das Hohelied der Gottesfurcht. Es kommt also offensichtlich darauf an, mit welcher Brille man dieses Buch liest. Je nachdem, welche Brille man aufhat, dann könnte man sagen, es ist das Hohelied, also ein ganz besonderer Ausdruck von Skepsis, von Zweifel. Wenn man eine andere Brille aufsetzt, ich sage gleich, wenn man die richtige Brille aufsetzt, dann ist das Hohelied tatsächlich, das Buch Prediger tatsächlich ein Hohelied der Gottesfurcht. Denn es führt uns zur Gottesfurcht. Das ist die Quintessenz des ganzen Buches. Fürchte Gott. Dahin möchte uns dieses Buch Prediger auch führen. Es ist richtig, dieses Buch, dieses kleine Buch aus dem Alten Testament ist ein Teil des Wortes Gottes, vom Heiligen Geist inspiriert, Wort für Wort, so wie der Prediger es aufgeschrieben hat, so hat Gott es gewollt. Der Prediger gibt uns Menschen hier auf dieser Erde wichtige Lektionen, wir werden das gleich sehen. Der Prediger hat eine klare Botschaft für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, wir sagen Ungläubige. Aber der Prediger hat auch eine klare Ansprache an Menschen, die eine Lebensbeziehung zu Jesus Christus haben. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, hoffentlich alle, die heute Nachmittag hier sind, diese Lebensbeziehung haben. Auch für uns hat der Prediger eine wichtige Botschaft. Ja, wir könnten sagen, die Offenbarung Gottes in seinem Wort wäre nicht vollständig, wenn wir dieses Buch Prediger nicht hätten. Es hat seinen Platz in der Bibliothek des Wortes Gottes. Aber wichtig, wie bei jedem Buch der Bibel, aber ganz besonders beim Prediger, man braucht den richtigen Schlüssel, um die Tür aufzuschließen. Man braucht den richtigen Schlüssel, um in dieses Buch reinzukommen. Ich war relativ früh hier heute Nachmittag, wir standen so mit 3, 4 Geschwistern draußen vor der Tür und niemand hatte den Schlüssel, wir konnten nicht rein. Und irgendwann kam der Mann dann, der den richtigen Schlüssel hatte. Er hatte einen Schlüsselbund, da waren viele Schlüssel dran und er zog den richtigen Schlüssel, steckte ihn rein, macht die Tür auf und wir konnten reingehen. Seht ihr, so hat jedes Bibelbuch seinen Schlüssel. Und man muss den richtigen Schlüssel nehmen, um reinzukommen. Nun, der richtige Schlüssel zum Verständnis des Buches Prediger. Wir können das Buch Prediger nur dann verstehen, wenn wir verstehen, dass der Prediger, und zwar unter der Leitung des Heiligen Geistes, das Leben auf der Erde beschreibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Prediger beschreibt das Leben hier auf dieser Erde. Er macht Beobachtungen, deshalb habe ich gesagt Beobachtungen und Einsichten. Er macht Beobachtungen und er kommt zu bestimmten Einsichten und auch zu gewissen Schlussfolgerungen. Aber es geht um das Leben hier auf dieser Erde. Der Prediger sucht den Sinn des Lebens, aber er sucht ihn hier auf dieser Erde und er findet ihn nicht. Deshalb erscheint das Buch manchen negativ. Deshalb erscheint dieses Buch manchen ein wenig desolat. Der Prediger sucht und sucht und sucht und er findet nicht. Aber er lässt uns gerade an seiner Suche teilhaben, in dem, was man hier auf dieser Erde findet, um uns deutlich zu machen, das ist es nicht. Wir suchen nicht das Glück hier auf dieser Erde. Die Erde bietet uns manches Schöne, das ist keine Frage, aber den Sinn des Lebens, wirklichen Sinngehalt, finden wir auf dieser Erde nicht. Da kommt immer wieder die Aussage vor im Buch Prediger, alles ist Eitelkeit. Gemeint ist Eitelkeit im Sinne von Nichtigkeit. Es geht nicht um Eitelkeit, so wie wir das Wort ja auch heute gebrauchen, dass jemand ein eitler Mensch ist, der sich gerne besonders schön präsentiert und darstellt, sondern Eitelkeit im Sinne von Nichtigkeit. Alles ist nichts. Alles ist sinnlos. 34 Mal kommt dieser Ausdruck vor. Alles ist Eitelkeit. Alles ist nichtig. Hier auf der Erde, das müssen wir berücksichtigen. Im Blickwinkel der Erde ist alles nichtig. Alles ist Haschen nach Wind. Nun, wir wissen alle, Wind kann man nicht greifen. Wir spüren den Wind, wir wissen, dass er da ist, aber wir können ihn nicht greifen. So gleicht die Suche nach dem Glück, nach endgültigem Glück hier auf dieser Erde, dem Haschen nach Wind. Und dann gibt es diesen Ausdruck, der im Prediger und nur im Buch Prediger vorkommt, 29 Mal unter der Sonne. Seht ihr, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel unter der Sonne, nicht über der Sonne, sondern unter der Sonne. Der Prediger schaut hier auf diese Erde. Er schaut das an, was die Sonne bescheint, das Leben auf der Erde. Der Prediger ist im Wesentlichen beschränkt auf das Diesseits. Ich sage im Wesentlichen, wir werden das gleich noch sehen, es gibt ein paar Ausnahmen. Aber im Wesentlichen beschränkt sich der Prediger auf das Diesseits. Er gibt uns nicht die göttliche Sicht des Lebens auf der Erde, sondern die menschliche Sicht des Lebens. Und wenn wir das einmal gut verstanden haben, dann verstehen wir viele Verse in diesem Buch viel besser. Zum Beispiel den gerade zitierten zwischen dem Mensch und dem Tier. Wenn wir das aus einer menschlichen Perspektive anschauen, dann ist Tod tot. Ob ein Tier tot ist oder ein Mensch tot ist. Tod ist tot. Das ist menschliche Sicht. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn wir jetzt von göttlicher Perspektive drauf schauen, da gibt es natürlich einen großen Unterschied. Ein Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Ein Tier hat Seele und Körper. Ein Mensch hat eine unsterbliche Seele. Ein Tier hat eine sterbliche Seele. Für den Menschen stellt sich die Frage beim Tod, ewig gerettet oder ewig verloren. Aber diese Frage ist nicht die Frage des Predigers. Unter der Sonne. Er schaut aus menschlicher Perspektive auf die Dinge. Dann gibt es diesen Ausdruck, der kommt 7-mal in diesem Buch vor, ich wandte mich um. Das heißt, der Prediger schaut hin und her, aber er bleibt in der Horizontalen. Er schaut nicht nach oben. Er schaut umher, rechts und links, aber er schaut im Wesentlichen nicht nach oben. Das hilft uns, das Buch Prediger besser zu verstehen. Ich wiederhole nochmal den Anfang und das Ende. Wir haben das gelesen. Der Anfang des Buches, Eitelkeiten der Eitelkeiten, da kommt das Wort vor, spricht der Prediger, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei aller Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Wir kennen das. Viele Menschen streben hier auf dieser Erde nach Glück, nach Erfolg, nach Weiterkommen. Wir tun das teilweise auch. Aber was bleibt am Ende übrig? Was bleibt am Ende übrig? Es bleibt nichts übrig, wenn wir es aus menschlicher Perspektive betrachten. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, alles ist Eitelkeit. Schon gesagt, der richtige Schlüssel hilft uns, den Zugang zu diesem Buch zu öffnen. Wir suchen vergeblich im Buch Prediger Belehrung auf der Höhe der christlichen Offenbarung oder Stellung, die wir in Christus haben. Da müssen wir andere Bücher lesen, wenn wir darüber etwas lernen wollen, aber nicht im Buch Prediger. Im Buch Prediger gibt es Belehrung für Menschen, die auf der Erde leben und die die Dinge vom Standpunkt der Erde aus sehen. Das ist wichtig, dass wir das einfach mitnehmen. Wir sollen lernen, und das ist eine Lektion auch für Gläubige, dass hier auf dieser Erde alles endlich ist. Das ist natürlich eine wichtige Lektion für Menschen ohne Beziehung zu Jesus Christus. Einzusehen, hier auf dieser Erde gibt es kein wahres Glück, alles ist endlich. Alles ist vergänglich, aber auch für uns als Christen, wie oft suchen wir hier auf dieser Erde doch Glück und Befriedigung. Und wir werden sie hier auf dieser Erde nicht finden. Von Augustinus stammt der Satz, du hast uns für dich gemacht, o Herr, und unser Herz wird niemals Ruhe finden, bis es ruht in dir. Und das ist so. Solange wir Menschen hier auf dieser Erde Ruhe und Glück suchen, wir werden immer ruhelos und rastlos bleiben. Aber der Jesus Christus hat gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nicht dürsten in Ewigkeit. Wer von den Wassern dieser Welt dürstet, das sagt er der Frau am Jakobsbrunnen, den wird wieder dürsten. Jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Johannes 4, Vers 13. Aber wer von dem Wasser trinkt, das Jesus Christus gibt, das ewige Leben, das göttliche Leben, wenn göttliches Licht ins Leben hineinfällt, dann gibt es wirkliche Befriedigung. Echten Sinn macht das Leben erst, wenn Jesus Christus unser Leben ist und unser Leben ausfüllt. Wenn wir jetzt mal die Perspektive des Neuen Testamentes auf diesen Sachverhalt scheinen lassen, dann denken wir an die Worte von Paulus, der geschrieben hat, das Leben ist für mich Christus. Philipper 1. Mit anderen Worten, wirklichen Sinn, wirkliche Sinnerfüllung, wirkliche Sinngebung finden wir im Leben erst, wenn wir Jesus Christus im Leben haben. Das gilt für einen Menschen, der noch keine Lebensbeziehung hat. Er muss den Herrn Jesus als seinen Heiland und Retter annehmen, aber das gilt auch für uns als Gläubige. Wir meinen auch als Gläubige manchmal noch hier auf dieser Erde viel Glück und viel Freude finden zu können. Noch einmal, Gott gibt uns Freude und Glück. Wir werden das auch hier im Buch Prediger sehen. Mit Gott können wir auch die Dinge dieser Erde genießen, aber echte Erfüllung finden wir nur, wenn wir alles mit der Person unseres Herrn in Beziehung setzen. Der Bibellehrer William Kelly hat einmal Folgendes gesagt über dieses Buch: Salomo will seine Zuhörer zum Nachdenken bringen. Er will sie nicht in eine Sackgasse führen, also nicht ohne Perspektive. Er will vielmehr beweisen, dass es ohne Gott keinen Sinn für das Leben gibt. Die Frage ist berechtigt: Was bleibt dir am Ende, wenn du stirbst? Und diese Frage gilt nicht nur Ungläubigen, die gilt auch uns als Gläubigen. Was bleibt denn am Ende, wenn wir den letzten Atemzug tun? Was nehmen wir mit in die Ewigkeit? Das ganze Rennen und Jagen nach den Dingen dieser Erde, ich spreche jetzt nicht von bösen Dingen, überhaupt nicht, das ganze Jagen nach den Dingen hier auf dieser Erde, das bleibt alles zurück. Davon nehmen wir nichts mit. Aber was wir für unseren Herrn erarbeitet haben, was wir mit unserem Herrn erlebt haben, das nehmen wir mit. Paulus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 1 von einem Gut, das er erworben hat, Paulus erworben hat, und das der Herr verwahrt auf den herrlichen Tag Jesu Christi. Wir können hier auf dieser Erde etwas sammeln, was wir mitnehmen in den Himmel. Das ist das, was wir für und mit unserem Herrn tun. Alles andere bleibt hier. Deshalb ist die Frage, die William Kelly hier stellt, berechtigt: Was bleibt dir am Ende, wenn du stirbst? Ein anderer Bibellehrer, auch sehr bekannt, A.C. Gäbelein, hat geschrieben, der Prediger ist das Buch des natürlichen, von göttlicher Offenbarung losgelösten Menschen. Das Buch zeigt das Wesen des natürlichen Menschen, das von ihm geführte Leben und seine Welt mit ihren kurzlebigen Nichtigkeiten. Die Aufnahme des Predigers in die Heilige Schrift hat nur einen Zweck: dem natürlichen Menschen die Hohlheit und Nichtigkeit dessen zu zeigen, was unter der Sonne ist. Er soll davon überzeugt werden, dass es notwendig ist, das Bessere zu finden, das, was über der Sonne ist. Das, was über der Sonne Befindliche zu suchen und zu finden. Noch einmal, der Prediger hat die Perspektive unter der Sonne. Aber wir als Christen schauen über die Sonne. Und gerade die Perspektive des Predigers unter der Sonne hilft uns, im Lichte des Neuen Testamentes, auf das zu schauen, was über der Sonne ist, was wir in unserem Herrn haben. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir schön im Gleichgewicht bleiben. Wir Menschen, wir neigen ja oft dazu, von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Deshalb müssen wir schön aufpassen. Der Prediger verbietet uns nicht, uns an den Dingen der Erde zu freuen. Das verbietet uns der Prediger nicht. Das verbietet Gott uns nirgendwo. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns die Dinge dieser Erde gibt, Essen und Trinken reichlich gibt, zum Genuss, zur Freude. Wir dürfen uns an den Dingen dieser Erde freuen, aber diese Freude an den Dingen dieser Erde, sie ist nicht dauerhaft. Das müssen wir einfach realisieren. Das müssen wir auch als Christen realisieren, bei aller Freude dessen, was Gott uns hier auf dieser Erde gibt. Es ist nicht dauerhaft. Beziehungen zwischen Menschen zum Beispiel sind etwas Wunderschönes, sind etwas, was zu dieser Erde gehört. Wir dürfen uns daran freuen. Wir dürfen sogar den Herrn Jesus mit da reinnehmen und dann haben wir etwas Dauerhaftes. Aber diese Beziehungen sind endlich. Sie hören irgendwann auf. Ein zweiter Punkt, den wir auch nicht aus dem Auge verlieren sollten: Der Prediger schreibt zwar aus einer Perspektive unter der Sonne, ohne Gott, aber der Prediger ist keinesfalls gottlos, sondern der Prediger kennt Gott. Er weiß etwas von dem, was über der Sonne ist. Er schreibt über die Dinge unter der Sonne, aber der Prediger, der Autor, wir werden gleich sehen, wer das ist, kennt auch die Dinge, die über der Sonne sind. Nur im Buch Prediger schreibt er kaum darüber. Aber es gibt doch einige Stellen, wir werden das nachher sehen im zweiten Teil, wo plötzlich göttliches Licht von oben durch die Wolken scheint. Wo der Prediger doch mal hier und da plötzlich eine göttliche Perspektive auf die Dinge bringt. Aber im Allgemeinen tut er das nicht. Ich habe gesagt, der Prediger beschreibt das Leben unter der Sonne. Und er packt ganz viele lebensnahe Themen an. Themen, die uns Menschen, gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle, die uns bewegen, die uns berühren, mit denen wir konfrontiert werden. Das ist ähnlich auch wie im Buch der Sprüche, wo viele Themen aus dem Alltag angesprochen werden. Im Prediger ist das auch so. Das Leben unter der Sonne ist gekennzeichnet von vielen Elementen, und der Prediger greift diese Elemente auf. Ich nenne mal einige. Der Prediger spricht immer mal wieder über Leben und Tod. Das ist etwas, was uns begleitet. Der Tod begleitet uns, Menschen sterben, das Leben begleitet uns, Menschen werden geboren. Wir haben das sicher alle schon erlebt, dass plötzlich an einem Tag wir eine Geburtsanzeige bekommen von jemandem und eine Todesanzeige bekommen. Leben und Tod, das begleitet uns, solange wir hier auf dieser Erde sind. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist auch ein Thema, das uns jeden Tag im Leben begegnet. Reichtum und Armut. Solange Menschen leben, gibt es Reichtum, gibt es Armut. Der Prediger schreibt über das Arbeits- und das Wirtschaftsleben. Daran nehmen wir alle irgendwie jeden Tag teil, mehr oder weniger intensiv, aber ohne Wirtschaftsleben können wir nicht existieren. Spätestens wenn wir beim Bäcker die Brötchen kaufen. Morgens früh nehmen wir am Wirtschaftsleben teil. Politik und Regierung, ein Dauerbrenner. Können wir Stunden darüber diskutieren. Wie viel Zeit verwenden Menschen, um über Politik und Regierung zu sprechen, gerade jetzt in unserer Zeit. Aber es begleitet uns. Das Thema ist immer gegenwärtig. Faulheit und Fleiß, auch ein Thema, das der Prediger ein paar Mal aufgreift. Einsamkeit und Gemeinsamkeiten. Der Prediger spricht über Beziehungen. Und was Beziehungen hier auf dieser Erde ausmachen, was ihnen Wert gibt und was ihnen weniger Wert gibt. Der Prediger spricht über Trauer und Freude und wir können die Liste jetzt fortsetzen. Das sind alles lebensnahe Themen, die der Prediger aufgreift, aber immer unter der Perspektive, das Leben auf dieser Erde, unter der Sonne. Nun, über den Verfasser muss man eigentlich nicht sehr viel sagen. Oder doch? Der Verfasser wird nicht genannt. Wir sagen alle, Salomo hat den Prediger geschrieben, hat er auch, aber es steht nicht drin im Buch. Es steht nicht drin. Er nennt sich siebenmal der Prediger, aber er sagt nicht Salomo. Aber wenn wir ein bisschen schauen, was er über sich kundtut, und er tut relativ viel über sich kund, dann ist es völlig klar, es kann sich nur um Salomo handeln. Er ist ein Sohn Davids, er ist König über das Zwölfstämmereich Israel. Er regiert in Jerusalem. Er war weiser als seine Vorfahren. Er war mächtiger als seine Vorfahren. Er hatte großen Reichtum. Er verfolgte gigantische Bauprojekte. Er hatte viel zu viele Frauen. Er verfasste viele Sprüche. Ich habe die Verse mit angegeben. Ihr könnt euch das zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen. Das alles weist eindeutig auf König Salomo hin. Unter dessen Regierung das Volk Israel eine absolute und einzigartige Glanzzeit erlebte. Und gerade Salomo, dieser weise Mann und dieser reiche Mann, er wird, dieser einflussreiche Mann auch, er wird von Gott beauftragt, diese Beschreibung zu geben von dem Leben hier auf dieser Erde. Nun, Salomo hat, das wissen wir, im Wesentlichen drei Bibelbücher geschrieben, das Hohelied, die Sprüche und den Prediger. Also drei poetische Bücher. Das Hohelied, da war Salomo jung und da war er frisch verliebt. Es ist etwas Herrliches, jung und frisch verliebt zu sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das ist etwas Wunderschönes. Salomo war das auch und das schreibt er dann in diesem Hohelied, ein herrliches Buch, was gerade auch Jungverliebte mal auf sich einwirken lassen können. Ich weiß natürlich, dieses Buch hat eine prophetische Bedeutung, aber einfach mal so rein natürlich das Hohelied, jungverliebt, frisch verliebt, schreibt Salomo über die Beziehung zu seiner Verlobten, die dann später seine Frau wird. Im Buch der Sprüche ist Salomo verheiratet, hat eine tüchtige Frau gefunden, Kapitel 31, er schreibt über Erfahrungen mit Gott. Ja, und im Buch Prediger ist der Mann offensichtlich alt geworden und hat Erfahrungen mit sich selbst gemacht. Es ist ein Unterschied, ob wir Erfahrungen mit Gott machen und darüber schreiben oder ob wir Erfahrungen mit uns selbst machen und darüber schreiben. Die Erfahrungen mit Gott sind gute Erfahrungen, die Erfahrungen mit uns selbst sind meistens weniger gute Erfahrungen. Wenn man diese drei Bücher von Salomo ein bisschen moralisch sortiert, dann kommt man zu einer anderen Reihenfolge. Dann würde man sagen, wir starten mit dem Buch Prediger. Und da bekommen wir einen Blick, wie gesagt, über die Dinge hier auf dieser Erde. Der Mensch unter der Sonne. Und das Fazit ist, fürchte Gott. Das Buch der Sprüche greift das Thema Furcht Gottes auf. Es schreibt ausführlich über die Furcht des Herrn, die dann zur Weisheit Gottes führt. Und im Hohelied geht es eigentlich am tiefsten, da haben wir die Beziehungen der Liebe zwischen Bräutigam und Braut. Und wenn wir es neutestamentlich lesen, dann erkennen wir in diesem Buch etwas über die Beziehungen zwischen Christus und uns, den Gläubigen. Also drei Bücher von Salomo, die einen ganz unterschiedlichen Charakter tragen und die doch in einem gewissen Zusammenhang miteinander stehen. Ganz kurz über die Authentizität dieses Buches. Wir haben schon gesagt, das Buch ist ein Buch der Bibel. Wir zweifeln nicht daran, dass dieses Buch von Gott inspiriert ist. Die jüdische Tradition und die christliche Tradition bis ungefähr zum Zeitpunkt der Reformation hat das auch nie in Frage gestellt. Da war eigentlich immer klar, der Prediger ist ein Teil des Kanons des Alten Testamentes und auch Salomo ist der Autor. Heute gibt es moderne Theologen, die das gerne in Frage stellen. Es lohnt sich nicht, auf die Argumente im Einzelnen einzugehen. Wir wollen dabei bleiben, dass die Bibel, das Buch Prediger ein Teil der Bibel ist und dass wir dieses Buch auch brauchen. Nun, es ist ein Teil des Alten Testamentes. Im jüdischen Kanon, also in der Zusammensetzung der biblischen Bücher unter den Juden, wurde dieses Buch zu den fünf Rollen gezählt, in sogenannten Rollen, die zu den verschiedenen Festen, gelesen wurde. Diese Rollen, das ist das Hohelied, das Buch Rut, die Klagelieder der Prediger und das Buch Esther. Und jedes dieser fünf Bücher wurde zu einem bestimmten Fest gelesen. Das Hohelied zum Passafest, sicherlich das erste und größte Fest der Juden. Das Buch Rut wurde zum Fest der Wochen oder zum Pfingstfest gelesen. Das Buch Klagelieder wurde und wird zum Teil gelesen als am Gedenktag der Tempelzerstörung 586. Das ist ein Fest, das Gott nicht angeordnet hat, das die Juden aber feiern. Das Predigerbuch wird zum Laubhüttenfest gelesen. Und das Buch Esther zum sogenannten Purimfest oder Estherfest, auch ein Fest, das die Bibel nicht angeordnet hat, das aber die Juden gefeiert haben und feiern. Wenn wir unsere Bibel schauen, in christliche Bibelausgaben, dann ist das Buch Prediger in der Regel ein Teil der poetischen Bücher. Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger und Hohelied, diese fünf poetischen Bücher, die uns etwas zeigen. Hiob, die Empfindungen eines Menschen im Leid. Die Psalmen, natürlich ein besonderes Buch des Gebets, Lobpreis und Fürbitte. Sprüche, das Buch der Weisheit. Prediger, das Buch der Vergänglichkeit. Und Hohelied, das Buch der Liebe. Nun, wir wissen ja, die Reihenfolge der Bibelbücher ist nicht inspiriert. Deshalb haben die Juden durchaus mit Berechtigung eine andere Reihenfolge als wir. Es hat sicher Weisheit dazu gehört, die Bibelbücher so in der Reihenfolge zu stellen, wie wir sie kennen. Wir zweifeln auch nicht daran, dass Gott seine Hand dabei im Spiel hatte, dass der Heilige Geist die Menschen geleitet hat. Aber die Reihenfolge der Bücher an sich ist nicht inspiriert. Und trotzdem macht es Sinn, die Bücher so zusammenzustellen, wie sie zusammengestellt sind. Der Buchtitel ist auch interessant. Der Prediger. Was heißt das eigentlich, der Prediger? Das Wort kommt 7-mal vor in diesem Buch, der Prediger. Der Prediger, das ist jemand, der zusammenruft oder der versammeln lässt. In Fremdsprachen heißt das Buch schon mal Ekklesiast oder Ekklesiastes. Da kommt das Wort Ekklesia vor, das hören wir so ein bisschen darin, Ekklesiastes. Und Ekklesia ist die Versammlung, die Gemeinde. Ekklesia bedeutet Versammlung. Der Prediger ist derjenige, der zusammenruft, der andere sich versammeln lässt, um sie zu belehren. Der Prediger ist ein Weisheitslehrer. Er lehrt menschliche Weisheit und er lehrt göttliche Weisheit. Und gerade in diesem Buch lehrt er überwiegend menschliche Weisheit. Der Schweizer Bibellehrer Henri Rossier hat gesagt, der Prediger will Menschen um sich sammeln, die Ohren haben zu hören, um sie zu unterweisen und ihnen seine Erfahrungen mitzuteilen. Wenn man ein Buch liest, ist es immer gut, wenn man sich die Frage auch stellt, wer ist eigentlich die Zielgruppe? An wen war das Buch ursprünglich adressiert? Bei manchen Bibelbüchern ist das eindeutig und klar. Der Brief an die Epheser, da brauchen wir nicht lange diskutieren, der war an die Gläubigen in Ephesus geschrieben. Jakobus schreibt an die 12 Stämme Israels. Zielgruppe auch klar definiert. Aber in vielen Büchern ist die Zielgruppe nicht deutlich definiert. Im Buch Prediger ist sie gar nicht definiert. Wenn wir die Sprüche lesen, dann hören wir Salomo immer wieder schreiben, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Und wir merken, er schreibt zu jemandem, zu dem er eine Beziehung hat. Aber im Buch der Prediger finden wir diesen Ausdruck, mein Sohn, nur ein einziges Mal. Ansonsten bleibt offen, an wen der Prediger schreibt. Aber es fällt uns auf, dass die Ansprache des Predigers einerseits ganz persönlich ist. Er spricht eine Person ganz gezielt an und gleichzeitig ist die Ansprache sehr allgemein gehalten, sodass sie auf jedermann zutrifft. Und das zeigt uns, dass der Prediger oder dass Gott beabsichtigt hat, dass der Prediger, das Buch Prediger, eine persönliche Botschaft hat für dich und für mich, ganz persönlich, eine ganz persönliche Botschaft und zugleich soll sich jeder, der das Buch liest, angesprochen fühlen. Zu jeder Zeit, ob gläubig oder ungläubig, Mann oder Frau, älter oder jünger, der Prediger spricht jeden an, dich und mich und uns alle. Jeder soll dieses Buch zur Kenntnis nehmen. Wenn wir an ungläubige Menschen denken, dann ist schon mal gesagt worden, das Buch Prediger ist so eine Art Prä-Evangelium. Warum? Weil das Buch Prediger einem Menschen deutlich macht, hey, pass auf, alles, was du hier auf der Erde tust, macht keinen Sinn. Wenn das alles ist, dann hast du irgendwie vorbeigelebt. Am Ende ist Schluss. Da stimmt was nicht. Du findest hier auf dieser Erde keinen Sinn. Das heißt, ein Mensch, der nach der Sinnfrage, mit der Sinnfrage unterwegs ist, wird im Buch Prediger dahin kommen, das Leben auf der Erde macht keinen Sinn. Also soll der Mensch sich fragen, was macht denn dann Sinn, wenn das Leben hier auf dieser Erde keinen Sinn macht? Und dann liest er im Prediger plötzlich, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Dann fängt er an zu fragen, wo ist denn Sinn? Wo ist die Sinngebung des Lebens? Wo finde ich sie? Und dann kommt er auf das Evangelium, wo Gott in Jesus Christus Perspektive und Sinn anbietet. Deshalb eine Art Prä-Evangelium. Wir denken an die Worte, die der Jesus einmal gesagt hat, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert. So jemand haben wir hier im Buch Prediger vor uns. Da ist jemand, der hat alles gewonnen, die ganze Welt. liegt ihm zu Füßen. Salomo, alle Weisheit, alle Reichtum, allen Einfluss, alles, alles, alles hatte der Mann. Und trotzdem, wenn das alles gewesen wäre, wäre es nicht genug gewesen. Für uns Gläubige ist die Ansprache des Predigers diese, dass wir die richtige Einstellung zu den Dingen des Lebens hier auf dieser Erde finden. Zu den Dingen des Diesseits. Mit einem Wort gesagt oder mit einem Satz gesagt, Genuss und Freude ja, aber bitte nicht ohne Gott. Suche Weisheit, ja, aber suche sie bei Gott. Freue dich am Leben, aber freue dich mit Gott. Und das Fazit des Buches ist, fürchte Gott. Tatsächlich, die Furcht Gottes kommt in unterschiedlichen Ausprägungen in diesem Buch insgesamt 7-mal vor. Der Prediger, ich habe das gesagt, spricht über Gott. Er spricht auch über Dinge, die über der Sonne sind. Er spricht über Gottesfurcht, über Respekt vor dem Herrn. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, wir haben das gelesen, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Das ist mehr als Perspektive unter der Sonne. Da sehen wir, wie so ein deutlicher Lichtstrahl von oben auf das Leben hier fällt. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Ich habe hier mal ein paar Stellen angegeben, wo die Gottesfurcht im Buch Prediger vorkommt. Ihr könnt das zu Hause mal in Ruhe nachlesen. Wenn man das ein bisschen zusammenfasst, dann könnte man sagen, die Gottesfurcht, die Ehrfurcht, der Respekt vor Gott in diesem Buch wächst erstens aus der Einsicht, dass Gott alles geschaffen hat, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir Menschen nicht ohne Gott leben können, dass wir nicht ohne Gott existieren können und dass Gott uns am Ende einmal richten wird. Ohne Gottesfurcht gibt es keine Weisheit. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Die Quintessenz des Predigers. Da müssen wir noch mal kurz über Weisheit nachdenken. Ich habe schon gesagt, das Wort Weisheit kommt im Prediger vor. Er ist ein Weisheitslehrer. Und das Wort Weisheit oder Weise kommt tatsächlich in diesem kleinen Buch über 50 Mal vor. Wenn man das in Relation zur Länge des Buches setzt, gibt es kein Buch, in dem das Wort Weisheit relativ gesehen so oft vorkommt wie im Prediger. Natürlich in den Sprüchen kommt es absolut öfter vor, aber die Sprüche sind auch deutlich länger als der Prediger. Wenn man das aber in Relation setzt zu der Länge des Buches, dann kommt tatsächlich das Wort Weisheit in keinem anderen Bibelbuch relativ gesehen so oft vor wie in diesem kleinen Buch. Ich zitiere mal einen Vers, denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Seht ihr, da fällt wieder so ein Lichtstrahl von über der Sonne auf die Dinge unter die Sonne. Dem Menschen, der ihm, also Gott, wohlgefällig ist, gibt Gott Weisheit und Kenntnis und Freude. Das ist mehr als das, was wir hier auf dieser Erde finden. Aber meistens gebraucht der Prediger das Wort Weisheit im Sinne von menschlicher Weisheit. Sei es philosophische Weisheit, ein paar Mal. Meistens geht es um ganz praktische Lebensweisheit. Und manchmal, aber eben nicht sehr oft, geht es um göttliche Weisheit. Also diese drei Seiten von Weisheit müssen wir unterscheiden, wenn wir das Buch Prediger lesen. Wo spricht der Prediger über philosophische Weisheit? Kommt gerade am Anfang des Buches ein paar Mal vor. Wo geht es um praktische Lebensweisheit? Das sind die allermeisten Stellen und einige Stellen sprechen drittens dann auch von der göttlichen Weisheit. Nun, wenn wir als Christen über Weisheit nachdenken, dann kommen wir natürlich an diesen herrlichen Vers aus dem Kolosserbrief, wo wir als Christen lernen, dass in unserem Herrn verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir suchen Weisheit nicht hier auf dieser Erde. Ein Stück Lebensweisheit kann uns sicherlich nicht schaden. Das hilft uns, unser Leben hier auf dieser Erde zu leben. Aber wirkliche, echte Weisheit, wirkliche, echte Einsicht in die Dinge, wie Gott sie sieht, die finden wir nur in der Person des Herrn Jesus. Ja, in der Anmoderation wurde gesagt, das Wort Christus kommt im Prediger nicht vor. Das stimmt. Wir lesen über Gott. Wir lesen nicht über Jahwe, den Herrn. Und wir lesen auch nicht über den Messias, über den Christus. Oder wir lesen das Wort nicht. Und doch dürfen wir davon ausgehen, dass wir in diesem Buch etwas über unseren Herrn finden. In Lukas 24 sagte er Jesus zu den Emmaus-Jüngern, oder hat er ihnen in allen Schriften erklärt, was ihn betraf. Alle Schriften, dazu gehört auch der Prediger. Es muss auch im Prediger Hinweise geben auf unseren Herrn und tatsächlich, auch wenn der Name Christus oder Messias oder Jesus natürlich nicht vorkommt, finden wir doch unseren Herrn. Salomo selbst als König in Jerusalem ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, auf den Messias in seiner Regierung. In Kapitel 4, wir werden das nachher noch sehen, haben wir diesen armen, weisen Jüngling, der dann in Vergessenheit gerät, ein Hinweis auf unseren Herrn. In Kapitel 7 findet Salomo einen Mann aus Tausenden, das ist ein treffender Hinweis im Lichte des Neuen Testamentes auf unseren Herrn. Wir haben den armen, weisen Mann in Kapitel 9, der die Stadt gerettet hat. Auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und wir haben uns schon erinnert an diese Treibstacheln, diese Nägel, die eingeschlagen werden, die von einem Hirten sind. Und dieser eine Hirte ist auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus. So können wir im Licht des Neuen Testamentes, das müssen wir natürlich dazu sagen, im Lichte des Neuen Testamentes auch im Buch Prediger etwas über unseren Herrn lernen. Natürlich, wenn man nur das Alte Testament hätte, könnte man das nicht entdecken. Aber im Lichte des Neuen Testamentes, und wir lesen ja die Bibel als ein Ganzes, lernen wir auch hier etwas über unseren Herrn. Es gibt, ich habe da schon darauf hingewiesen, ein paar Stolperfallen in diesem Buch. Denn nicht alles, was der Prediger sagt, ist objektiv mit dem Blick von über der Sonne wahr und richtig oder für Christen gültig. In Kapitel 2, um ein Beispiel zu nennen, sagt der Prediger, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seiner Seele Gutes sehen lasse bei all seiner Mühe. Gibt es wirklich nichts Besseres? Na, wir als Christen wüssten wohl, was besser ist, oder? Das Neue Testament belehrt uns auch darüber, was besser ist für den Menschen, als zu essen und zu trinken und seiner Seele Gutes sehen zu lassen. Natürlich, unsere Reichtümer sind in dem Herrn Jesus. Das heißt, wir können jetzt so einen Vers nicht herausnehmen und ihn dann im Lichte des Neuen Testamentes spiegeln und sagen, okay, die Bibel sagt uns essen, trinken und wir lassen es gut gehen, das war's. Oder der eben zitierte Vers aus Kapitel 3, Vers 19, ich habe das schon versucht zu erklären, dieser Unterschied beim Tod eines Menschen und eines Tieres. Also da müssen wir beim Lesen des Predigers aufpassen, welche Brille haben wir auf? Unter welcher Perspektive schreibt der Prediger das? Sonst kommen wir zu Missverständnissen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich ziehe ein kleines Zwischenfazit. John Gill, ein englischer Baptistenpastor, der vor vielen Hunderten von Jahren gelebt hat, er hat Folgendes geschrieben. Absicht und Zweck des Buches bestehen darin, uns die Eitelkeit aller weltlichen Genüsse zu zeigen. Zu zeigen, dass das Glück eines Menschen nicht in der irdischen Weisheit oder Erkenntnis liegt, noch in weltlichen Reichtümern, noch in öffentlicher Ehre oder Gewalt, noch auch in den Äußerlichkeiten der Religion, sondern in der Furcht und im Dienst Gottes. Das Buch ermuntert Menschen, die guten Gaben des Lebens zu genießen und Gott dafür zu danken. Das wollen wir tun. Sich freudig den göttlichen Schickungen zu fügen, Gott zu fürchten und den König zu ehren, den Armen Gutes zu tun, mit unserem Auge auf das Jenseits gerichtet zu leben und des Gerichtes Gottes eingedenk zu sein, so wie manche andere nützliche Dinge. Also das Buch Prediger ist nützlich, man muss es nur unter der richtigen Perspektive lesen. Noch ein anderes Zitat. Wenn also jemand die Frage stellt, warum es Gottes Absicht war, ein solches Buch in die Bibel aufzunehmen, kann die Antwort nur lauten, dass er verhindern wollte, dass andere Menschen die gleiche Erfahrung machen wie der Prediger und es gar nicht versuchen, das Glück und den Lebenssinn dort zu suchen, wo man beides nicht finden kann. Zum Ende der Einleitung zwei erschütternde Aussagen und noch ein kleines Bild. Ein deutscher Lyriker, Lenau, 25 Jahre alt, hat sein Leben wie folgt beschrieben. Das Leben ist ein wüstes Jagen von einem zum anderen und unterwegs verlieren wir die Kräfte. Ist das alles? Ist das Perspektive? Das Leben ist ein wüstes Jagen von einem zum anderen und unterwegs verlieren wir die Kräfte. Ja, wenn man keine andere Perspektive hat als nur unter der Sonne, dann trifft das zu. Und dann ist es traurig. Dann ist es desaströs, so etwas zu lesen. Franz Kafka, bekannter jüdischer Schriftsteller, schreibt im Alter von 27 Jahren in sein Tagebuch folgenden Eintrag. Aufgewacht, geschlafen, aufgewacht. Elendes Leben. Perspektivlos. Geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Ja, wenn das alles ist, die Menschen, für die das alles ist, das Leben unter der Sonne, die können einem nur Leid tun. Im Gegensatz dazu, Jim Elliot, bekannter Missionar, der in jungen Jahren sein Leben für seinen Herrn gelassen hat, hat geschrieben, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Auch das kann man mal als Kontrastpunkt über das Buch Prediger setzen. Und dann noch ein Vergleich, ein Hund. Ein Hund und sein Blick. Ich stelle mir einen Hund vor, der schaut nach unten. Das tun die Hunde oft. Schauen nach unten und geradeaus. Das ist die Perspektive im Prediger. Wir Christen kennen einen anderen Blick. Wir schauen nach oben. Und wenn wir ein neutestamentliches Gegenstück suchen zum Predigerbuch, dann könnten wir im Kolosserbrief fündig werden und im Epheserbrief. Der Kolosserbrief sagt uns, wir Menschen leben hier auf der Erde, wie im Buch Prediger, wir leben unter der Sonne, aber wir schauen nach oben. Der Kolosserbrief sagt uns, sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Schaut nach oben, schaut nicht um euch her, schaut nicht nur nach rechts und nach links. Natürlich, wir leben hier, keine Frage, aber schaut nach oben, sinnt auf das, was droben ist. Und im Epheserbrief sind wir noch ein Stück weiter, da sind wir schon sozusagen, unserer Stellung nach, im Himmel mit Christus reichlich gesegnet. Das ist eine ganz andere Perspektive als die Perspektive des Predigers. Aber die Perspektive des Predigers hilft uns zu erkennen, dass es Sinn macht, nach oben zu schauen und sich mit dem zu beschäftigen, was oben ist, wo unser Herr ist, wo wir reich gesegnet sind. Ich würde vorschlagen, wir steigen noch kurz jetzt in den Überblick ein, vielleicht noch 10 Minuten. Habt ihr noch einen Moment Kondition? Dann würden wir anschließend die Pause machen. Vielleicht schaffen wir die ersten 2 Kapitel noch. Wir wollen jetzt versuchen, so ein paar Einsichten und Beobachtungen, oder ich muss sagen, Beobachtungen und Einsichten des Predigers in den einzelnen Kapiteln zu sehen. Wir können natürlich nicht jetzt das ganze Buch lesen, wir können auch natürlich nicht alle Verse anschauen. Ich habe mal versucht, so jedem Kapitel eine Überschrift zu geben und dann die Kapitel ein bisschen so in einzuteilen. Das ist beim Prediger nicht so ganz einfach. Ich habe auch bewusst verzichtet darauf, jetzt eine Gliederung hier an die Wand zu werfen. Wenn man ein bisschen mal die Bibelkommentare zum Buch Prediger anschaut, dann wird man feststellen, dass es kaum ein Buch der Bibel gibt, wo es so viele unterschiedliche Einteilungen gibt, wie gerade beim Buch Prediger. Und ich habe mir dann überlegt, ich lasse das mit der Einteilung. Ich gebe lieber jedem Kapitel eine gewisse Überschrift. Kapitel 1 ist natürlich der Start, die Einleitung. Und die Frage wird uns beantwortet, worum es geht. Und die Konsequenz des Predigers in Kapitel 1 heißt, es gibt nichts Neues. Wir lesen nochmal die Verse 2 und 3. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Vers 8. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen wird, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Diese ersten 11 Verse des Predigers zeigen uns, es gibt auf der Erde nichts, was dauerhaften Bestand hat. Es gibt einen gewissen Kreislauf, in dem die Dinge ablaufen, aber letztlich ist auf dieser Erde alles vergänglich und endlich. Der Prediger kommt zu der Konsequenz, die Erde nicht. Im neuen Lichte des Neuen Testamentes wissen wir, dass auch die Erde vergänglich ist. Aber für den Prediger ist alles das, was hier auf dieser Erde passiert, endlich. Es wiederholt sich irgendwie immer wieder, sicherlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber es ist ein endloser Kreislauf und am Ende gerät alles in Vergessenheit. Es gibt ein bestimmtes Schema, es gibt einen Ablauf, nach dem die Dinge ablaufen, und seine traurige Schlussfolgerung ist, Mühe zahlt sich nicht aus. Es ist Eitelkeit. Es ist Haschen nach Wind. So fängt der Prediger an. Jetzt wollen wir immer schauen, was wir als Christen heute dagegen setzen. Wir wollen ja etwas für uns lernen daraus. Jetzt wird es also auch ein bisschen praktischer. Wir wollen ja für uns daraus lernen. Ist das eine Perspektive, mit der wir uns als Christ anfreunden können? Ja und nein. Ja, wenn wir die Dinge hier auf dieser Erde nur betrachten. Wenn wir nur die Brille des Predigers aufhaben, dann sagen wir, ja, das stimmt. Es ist ein immer wiederholender Kreislauf und am Ende geht alles dem Ende zu. Aber für uns als Christen haben wir eine ganz andere Perspektive. Wir wissen, dass für uns das, was mit dem Herrn gemacht wird, nicht vergänglich ist. Wir wissen für uns, dass Arbeit und Mühe für unseren Herrn sich auszahlt. In 1. Korinther 15, Vers 58 wird uns gesagt, dass wir alle Zeit überströmend sein sollen in dem Werk unseres Herrn, weil ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich ist. Nicht Eitelkeit der Eitelkeiten. Nicht vergänglich. Nein, unsere Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. Wenn wir unseren Herrn mit in die Dinge nehmen, wenn wir für unseren Herrn arbeiten, dann nehmen wir etwas mit in den Himmel. Das ist nicht Haschen nach Wind. Das ist etwas ganz anderes. Das hat Substanz und das hat bleibenden Wert. In Kapitel 1, Vers 12 bis 18, das ist der zweite Teil des ersten Kapitels, geht es um die Frage von menschlicher Weisheit, philosophischer Weisheit. Und ich lese Vers 13 exemplarisch vor. Ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden. Was unter dem Himmel geschieht, eine üble Beschäftigung, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Das schreibt der weiseste Mann auf der Erde. Vers 15. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Da sind der menschlichen Weisheit die Füße schnell zu kurz. Vers 18. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Was beobachtet Salomo hier? Salomo beobachtet, dass ein Mensch, der sich nach irdischer Weisheit ausstreckt, der versucht, den Sinn des Lebens durch philosophische Weisheit zu erkennen, dass er am Ende scheitert. Irdische Weisheit kann Krummes, Fehlverhalten, Sünde nicht gerade machen. Irdische Weisheit kann Fehlendes nicht zählen und irdische Weisheit führt am Ende nur zu Frust. Wie viele Philosophen hat es gegeben, die sich ein Leben lang der Philosophie hingegeben haben und die am Ende erkennen mussten, es war alles Schall und Rauch. Ich sage nicht, dass wir als Christen nicht irdische Weisheit haben dürfen, dass wir nicht studieren dürfen, natürlich dürfen wir das. Aber aber immer mit der Perspektive Sinnbefriedigung gibt das nicht. Wir werden manches Interessante lernen, aber wir werden nichts lernen, was wir mit in den Himmel nehmen. Für uns Christen gilt, wahre Weisheit gibt es nur in der Person des Herrn Jesus. Er ist uns geworden, Weisheit von Gott, sagt der 1. Korintherbrief. Wenn wir Weisheit suchen, wenn wir wirkliche Einsicht haben wollen, dann finden wir sie nur in der Person des Herrn Jesus. Er füllt das Herz und er löst auch jedes Problem, das wir haben. Kapitel 2, im ersten Teil, geht es im ganzen Kapitel um irdischen Genuss. Kapitel 1, irdische Weisheit. Jetzt in Kapitel 2 sucht der Prediger im irdischen Genuss Sinnbefriedigung zu bekommen. Ich lese Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen wohlan, ich will dich prüfen, also mein Herz prüfen, durch Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Vers 11. Und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte, und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind, und es gibt keinen Gewinn, keinen Nutzen unter der Sonne. In dem Kapitel beschreibt der Salomo sehr eindrucksvoll, was er alles gemacht hat. Er hat Freude gesucht, er hat im Wein versucht, Freude zu finden. Er hat große Werke vollbracht, er hat Häuser gebaut, Weinberge angelegt, Gärten, Parkanlage, Bäume, Wasserteiche, Wälder. Er hatte Knechte, Mägde, Hausgeborene und, und. Er hatte alles. Er hatte alles, was ein Mensch sich denken und wünschen kann. Und er hat versucht, darin Sinnbefriedigung zu finden. Aber seine Beobachtung ist folgende. Irdischer Genuss und Freude geben dem Leben keinen Sinn. Man sagt schon mal über reiche Menschen, arme, reiche Menschen. Und das ist auch so. Der Volksmund sagt schon, Geld macht nicht glücklich. Und das ist so. Es ist tatsächlich so. Salomo hatte alles. Er hatte alles, was man sich dichten und denken konnte. Mehr Reichtum als jeder andere Mensch. Er hatte so viel Reichtum aufgehäuft, dass das Silber in Jerusalem wie Steine zählte. So reich war Salomo. Er hatte alles. Aber er sagt, es bringt mir nichts. Wie ist das bei uns Christen? Worin finden wir unsere Sinnerfüllung? Nicht im irdischen Genuss. Wir suchen nicht nach Dingen, um das Leben zu genießen, sondern wir besitzen das Leben, um alles mit Christus zu genießen. Das ist ein Unterschied. Ich wiederhole nochmal. Wir suchen nicht das Leben, um das Leben zu genießen, sondern wir besitzen das Leben, um alles mit Christus zu genießen. Auch die irdischen Dinge. Ja, Gott gibt uns die irdischen Dinge. Die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Liebe zwischen Mann und Frau, etwas Wunderschönes. Essen, Trinken, Natur. Viele, viele Dinge, die Gott uns gibt. Wir dürfen uns daran freuen, aber mit dem Herrn Jesus. Was sagt der Jesus? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch das andere, was ihr zum Leben braucht, hinzugefügt werden. Wir versuchen das vielleicht manchmal umzudrehen. Wir versuchen erstmal im Leben klarzukommen, aus dem Leben das Beste zu machen. Und wenn uns das gelungen ist, dann denken wir vielleicht, ja, dann können wir uns noch ein bisschen für das Reich Gottes interessieren. Aber das ist die falsche Reihenfolge. Das wird nie funktionieren. Es läuft andersrum. Der Jesus sagt, zuerst das Reich Gottes. Und dann schenke ich euch die anderen Dinge. Die schenke ich euch auch. Ich gebe sie euch zum Genuss. Ihr dürft euch daran freuen. Aber denkt daran, zuerst trachten nach dem Reich Gottes. Dann kommt der zweite Teil von Kapitel 2, Verse 12 bis 17. Ich lese mal Vers 13 daraus vor. Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, und der Vorzug des, wie der Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Vers 16, denn dem Weisen wie dem Toren wird keine ewige Erinnerung zuteil, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. In diesem Abschnitt geht es um Weisheit und um Torheit. Und Salomo sagt, ja, Weisheit ist besser als Torheit, Licht ist besser als Finsternis, aber aus der rein menschlichen Perspektive stirbt der Weise genauso wie der Tor. Es ist kein Unterschied. Im Tod sind alle gleich. Ja, wie ein Liederdichter das mal gesagt hat, irgendwann sind alle gleich, jung und alt, ob arm, ob reich, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Menschlich betrachtet stimmt das. Aus göttlicher Perspektive stimmt das nicht. Ob wir intelligent oder dumm sind, ob wir uns geschickt verhalten haben oder ungeschickt verhalten haben, am Ende geraten wir alle in Vergessenheit. Das ist das, was der Prediger hier sagt. Es macht keinen Unterschied. Obwohl Weisheit im Leben besser ist als Torheit, aber am Ende kein Unterschied. Im Lichte des Neuen Testamentes gilt der gerade zitierte Satz natürlich überhaupt nicht. Irgendwann sind alle gleich. Der Tod macht nicht alle Menschen gleich. Im Lichte des Neuen Testamentes zeigt der Tod gerade den Unterschied, den gewaltigen Unterschied, gerettet oder verloren. Wer als Tor stirbt, ist ewig verloren. Da war dieser reiche Kornbauer, der alles getan hatte. Menschlich gesprochen hatte der alles richtig gemacht, der gute Mann. Und dann kommt Gott und sagt, du Idiot, du Narr, du Tor, was du alles da aufgehäuft hast, für wen wird es denn sein? Was denn damit? Heute Nacht will man deine Seele von dir fordern. Und dann? Und dann? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Da stehst du da und hast nichts. Du bist ein Tor, obwohl du alles richtig gemacht hast im Leben. Im Licht der Ewigkeit ein Narr, ein Tor, ein Idiot. Ewig verloren. Wer als Tor stirbt, ist ewig verloren. Noch zum Schluss des ersten Teiles des Kapitel 2, Vers 18 bis 23. Da lese ich mal den Vers 18. Ich hasste all meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen musste, der nach mir sein wird. Vers 19. Und doch wird er über all meine Mühe walten, womit ich mich abgemüht habe und wohin ich weise gewesen bin unter der Sonne, auch das ist Eitelkeit. Vers 23, alle seine Tage sind Kummer und alle seine Geschäftigkeit ist Verdruss, sogar bei Nacht ruht sein Herz nicht. Da geht es um Mühe und um Ruhelosigkeit. Und der Prediger stellt fest, es ist alles Frust. Es lohnt sich nicht, sich abzumühen. Wofür eigentlich? Für meine Erben? Für die, die nach mir kommen? Dafür strenge ich mich so an? Mit anderen Worten, das Leben ist ausgefüllt mit Arbeit, mit Mühe, mit Geschäftigkeit. Wir kennen das sogenannte Hamsterrad, das sich immer schneller dreht. Aber für uns Christen haben wir wieder eine ganz andere Perspektive. Ich weiß, viele Christen sind auch im täglichen Hamsterrad und drehen sich. Und trotzdem, lasst uns als Christen daran denken, wir leben doch nicht, um zu arbeiten. Wir arbeiten, um zu leben. Lasst uns die Perspektive nicht rumdrehen. Wir leben auch nicht, um der nächsten Generation materielle Güter zu hinterlassen. Wenn wir das tun, ist das okay. Unsere Kinder freuen sich, keine Frage. Aber das ist doch nicht das Wichtigste, dass wir materielle Güter hinterlassen. Salomo sagt hier, das ist Frust, wenn man das macht. Für viele Menschen ist das tatsächlich Frust. Die ärgern sich, wenn ihre Erben viel bekommen. Das ist auch keine gute Gesinnung, aber so Menschen gibt es. Aber es geht nicht darum, dass wir materielle Güter hinterlassen, sondern die Frage ist, was sind denn die geistlichen Güter, die wir unseren Kindern hinterlassen? Haben wir da etwas von dem christlichen Glaubensgut, was wir an die nächste Generation weitergeben? Und dann noch ganz kurz ein erster Lichtblick in den Versen 24 bis 26 des Kapitels. Da sehen wir plötzlich, wie die Perspektive sich ändert. Ich lese den Vers vor oder die Verse. Es gibt nichts Besseres, Vers 24, Kapitel 2. Für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er die Beschäftigung einzusammeln und aufzuhäufen und es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Hier sagt der Prediger jetzt doch, wer sich abmüht, der darf auch genießen. Aber bitte mit Gott. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Menschen, der Gott gefällt, und einem Sünder. Das ist eine Einsicht, die der Prediger hier hat, eine interessante Einsicht. Wie gesagt, hier fällt ein bisschen göttliches Licht auf das Leben hier unter der Sonne. Für uns Christen gilt, ja, Gott gibt uns die Dinge auf dieser Erde. Er gibt uns reichlich zum Genuss, sagt Paulus in 1. Timotheus 6. Gott gibt reichlich zum Genuss. Wir dürfen genießen, auch wenn wir jetzt was zu essen bekommen gleich, wir dürfen es genießen. Wir freuen uns darauf, wenn wir Hunger haben. Das gibt Gott uns und darüber dürfen wir uns auch freuen. Wir nehmen Gutes und auch Schlechtes aus Gottes Hand mit Dank und ja, bei allen Gaben Gottes, die wir genießen, wollen wir darauf achten, sie nicht zu missbrauchen. Als Christen haben wir Verantwortung. Wenn Gott uns etwas gibt, auch irdischen Segen, auch Essen und Trinken, nur um das Beispiel nochmal zu nennen, dann sollten wir darauf achten, es nicht zu missbrauchen. Das ist immer eine Gefahr, in jeder Gabe, die Gott uns gibt, liegt die Gefahr des Missbrauchs. Wir dürfen uns freuen, aber wir freuen uns mit unserem Herrn.